Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, das Evangelium für den heutigen Sonntag hat es in sich. Es enthält zwei wichtige Aussagen: die Leidensankündigung Jesu und den Aufruf zur Nachfolge. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Leiden ist immer ein Aufschrei, immer ein Protest. Und sein Kreuz auf sich nehmen kann doch zunächst nur eines meinen, nämlich solidarisch sein mit denen, die leiden. Und hier würde ich auch Jesus von Nazareth sehen, als den, der das Leiden der Menschen in seinem Umfeld sah, wirklich sah, wahrnahm und ihnen zur Seite stand und half. Die Lahmen konnten gehen, die Blinden konnten sehen. In den Armen und Unterdrückten dieser Welt wird deutlich, warum Jesus selbst den Weg des Leidens gehen musste. Aber Jesus muss noch etwas anderes als nur Trost sein. Und kann man leidenden Menschen tatsächlich damit kommen, dass man sagt, im Leiden ist man Gott nahe? Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich kürzlich wieder in Südafrika war und sich abermals Bilder von unbeschreiblichem Leid und Armut eingebrannt haben. Ja, die Spannung zwischen Reich und Arm, erster und dritter Welt, strukturelle Gewalt, Kinderarmut, Chancenlosigkeit, Wellblechhütte auf staubigem Sand. Und hier, spätestens hier, wird schnell der Unterschied zwischen Jesus und denen deutlich, die ihm nachfolgen sollen und wollen. Jesus ist anders als wir. Freilich, es gibt viel ermutigende Beispiele, viele Menschen, Gruppierungen, von denen man sagt, ja, hier ist Nachfolge. Und zweifellos gibt es auch viele entmutigende Beispiele und man ist ganz schnell dabei, mit dem Finger auf andere zu deuten, wie unsolidarisch die Gesellschaft, wie viel Unrecht passiert in der Kirche und so weiter. Nachfolge beginnt aber bei mir. Nachfolge beginnt nicht bei der Gesellschaft oder der Kirche, sie beginnt bei einem selbst. Auch und besonders in der Überforderung, in der Erkenntnis der Überforderung angesichts struktureller Gewalt und Armut. Helfe ich dem einen, helfe ich nicht dem anderen? Reiche ich zum Beispiel in Südafrika dem einen aus Deutschland mitgebrachte Kleidung an der Ampel kurz aus dem Fenster, dann gebe ich sie nicht dem anderen. Kaufe ich dem einen auf sein Bitten hin ein Toastbrot im Supermarkt im Zentrum Kapstadts, stehen vier andere Straßenjungs mit langen Gesichtern und wollen auch etwas. Nachfolge beginnt bei mir. Das lerne ich als erstes aus dem Abschnitt des Evangeliums. Jesus beginnt bei sich selbst und in seinem Umfeld. Er sieht seinen Weg bestimmt. Er trifft eine Entscheidung, nach Jerusalem zu gehen. Der Weg ist bestimmt als ein Weg, der zum Kreuz führen soll. Darüber spricht er auch zu seinen Jüngern, nämlich, dass er viel erleiden müsse, verworfen werde, getötet und am dritten Tage auferstehen. Und die Jünger? Petrus wollte ihn, Jesus, davon abbringen, von seiner Entscheidung. Wie es heißt, und er weist, Jesus weist ihn heftig zurecht. Was er denke, so Jesus, komme nicht von Gott. Nachfolge hat, so lerne ich zweitens, offenbar etwas mit Gehorsam zu tun, Gehorsam gegenüber Gott. Später, im Garten Gethsemane, werden wir Jesus bitten hören, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nachfolge hat damit zu tun, Gottes Willen und sein eigenes Leben Gott zu überlassen. Also dem, der mich führt und den Weg täglich bereitet. Für Jesus war dies der Weg nach Jerusalem und zum Kreuz von Golgatha. Aus welchen Motiven heraus Petrus Jesus davon abbringen wollte, bleibt unbekannt. Vielleicht wollte er seinen Herrn nicht verlieren, nicht alleine sein. Reicht es ihm nicht, auf den zu vertrauen, auf den Gott hinweist? Vielleicht hat Jesus gar des Petrus fehlendes Gottvertrauen erkannt und ermahnt. Alles Spekulationen freilich. Aber als sicher kann gelten, Nachfolge hat etwas mit Gehorsam zu tun. Und gehorsam bin ich, das weiß man spätestens seit seiner Schulzeit, entweder aus Angst oder aus Liebe. Jesus war gehorsam aus Liebe. Er vertraute seinem Gott. Vertrauen meint die Hinwendung an ein Gegenüber in der Hoffnung auf Gutes. Und Gottvertrauen meint die Hinwendung an Gott in der Hoffnung auf Gutes. Jesus nachfolgen meint dann buchstäblich nachfolgen, also folgen auf dem Weg des Gottvertrauens, der Hinwendung zu Gott in der Hoffnung darauf, dass Gutes geschieht. Oder, wie uns Jesus lehrt zu beten, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Und hören wir hier noch einmal Jesus. Wenn jemand, so sagt er, mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, der wird es retten. Was nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden annimmt? Im Mittelpunkt dieses kleinen Stückes Selbstverleugnung. Selbstverleugnung. Wahrlich kein sexy Begriff. Sein Kreuz auf sich nehmen, auch nicht. Das Leben verlieren, was meint das alles? Niemand wird doch freiwillig sein Leben verlieren wollen, außer man ist lebensmüde. Auch das gibt es. Aber das alles scheint doch hier nicht gemeint zu sein. Was dann? Um Jesus und des Evangeliums willen soll man sein altes Leben verlieren. Das scheint gemeint zu sein. Was heißt altes Leben? Altes Leben, das meint verzweifelte Versuche, sich abzusichern, zu kontrollieren, zu sammeln. Es meint Angst statt Vertrauen, Zwang statt Freiheit, Hass statt Liebe, Selbstmitleid statt Verantwortungsübernahme. Neues Leben meint dann offenbar das Gegenteil. Vertrauen statt Angst, Freiheit statt Zwang, Liebe statt Hass, Verantwortung statt Selbstmitleid. Vertrauen in Gott, woraus auch Vertrauen ins Leben erwächst. Das heißt, die Hinwendung auch zum Leben in der Hoffnung, dass Gutes geschieht. Echte Freiheit, ein Frei-Sein und damit auch die Freiheit haben, Dinge sein zu lassen, von denen ich weiß, dass sie mir nicht gut tun. Liebe zu den Mitmenschen aus Befreiung von Angst, von Zwang, von Hass. So kommen wir zum Schluss, aber noch auf diesen kleinen Absatz zu sprechen, der sehr exklusive Aussagen Jesu beinhaltet, die vielleicht Muslime oder Juden ausschließen. Wir hören nämlich Jesus, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch aufgefallen ist, am Ende des Evangeliums sagen, wer nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Zu mir und meinen Worten, also dem Evangelium zu stehen, das meint zunächst, zur guten Nachricht von der erlösenden Liebe Gottes zu stehen, der den Menschen zu dem macht, zu dem er sich selbst nicht machen kann, nämlich ein von Gott geliebten Menschen. Das ist Evangelium, die gute Nachricht von der erlösenden Liebe Gottes, die den Menschen zu dem macht, zu dem er sich selbst nicht machen kann, nämlich ein von Gott geliebten Menschen. Gute Nachricht, diese gilt wohl damals wie heute. Ich bin nun der Ansicht, dass Jesus in seiner Ansprache vom Stehen zu sich, zu ihm, unmittelbar auf seine Generation bezogen spricht und in seiner kompromisslosen Ansage nicht unbedingt alle nachfolgenden Geschlechter meint. Wer nämlich Jesus in seinem jüdischen Kontext unmittelbar in Raum und Zeit des Neuen Testaments erlebt hat, wenn er erlebt hat, dass Blinde sehen konnten, Lahme gehen konnten und ihn dennoch verleugnet, mag tatsächlich im Sinne Jesu verdammt sein. Doch kann dieses Urteil nicht automatisch auch für alle anderen, späteren Generationen von Juden gelten, die nur vom Hörensagen her glauben können und aufgrund der ausbleibenden Wiederkunft Christi gute Gründe hatten und haben, an der Messianität Jesu zu zweifeln. Dass Israel Christus irgendwann erkennen wird, darauf hofft ja auch der Apostel Paulus an anderer Stelle im Neuen Testament. Für den jüdisch-christlichen Dialog jedenfalls verschiebt sich die Entscheidung damit in die letzten Dinge, in die Weisheit Gottes, von der wir nur erahnen, aber nicht wissen. Wie sieht es aus mit Muslimen? Auch für Muslime muss unsere Textstelle nicht notgedrungen ein Problem darstellen, da sie ebenfalls argumentieren können, dass die Nachfolge Jesu in vorislamischer Zeit ein wichtiges Gebot war. Denn einem Propheten zu gehorchen, ist immer eine gute Sache. Viele Muslime würden heute jedoch anfügen, dass die Nachfolge Jesu seit dem Aufkommen des Islam und der Nachfolge Mohammeds, sprich dem Befolgen seiner Sunna, also seiner rechten Lebensweise und Praxis, abgelöst worden ist. Ich meine, Jesu Ethik der unbedingten Gottesliebe steht nicht im Widerspruch zu relevanten Lehrmeinungen in Judentum und oder Islam. Ich habe das nebenbei gemerkt, auch an vielen anderen Stellen vertreten und begründet. Selbstverleugnung, wie sie Jesus meint, bringt uns nämlich echter Selbstliebe näher. Fordert mein Ego zu viel, weil von Angst, Unfreiheit, Macht und Hass bestimmt, so stehe ich im Widerspruch zur Gottesliebe, die Jesus lehrt und vorlebt, und muss um der wahren Selbstliebe mich selbst verleugnen. Was gut und recht ist, darf vor der eigenen Person nicht Halt machen. Der vermeintliche Selbsthass ist in Wirklichkeit Selbstliebe, weil die Bekämpfung egoistischer Neigungen und ungerechter Ansprüche den Menschen letztlich läutert und selig macht. Eine regelmäßige seelische Inventur ist daher auch nicht immer die schlechteste Sache. Denn sie hilft dem Menschen nicht nur im Hinblick auf die kommende Welt, sondern auch in diesem Leben. Das lehrt Jesus und lebt es seinen Zeitgenossen und uns vor. Nachfolge bedeutet, zusammengefasst, auf Gott vertrauen, ihn an erster Stelle setzen. Nachfolge bedeutet, reinen Tisch machen, was selbstkritische Inventur einschließt. Nachfolge bedeutet, sich selbst nicht im Mittelpunkt von allem begreifen müssen, seinen Willen und sein Leben in höhere Hand geben, abgeben an den, der breitere Schultern hat. Liebe Gemeinde, wenn Nachfolge so verstanden wird, dann verliert sie meines Erachtens alle Düsterheit und ist eine frohe Erinnerung daran, dass ich jeden Tag unter den Willen Gottes stellen kann. Lassen Sie uns heute Abend damit beginnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.